ARD Sounds.
עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה.
Ich habe darauf bestanden, dass der vorübergehende Waffenstillstand mit dem Iran die Hisbollah nicht einschließt. Und wir gehen weiterhin hart gegen sie vor.
Das sagt Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu.
Und so sieht es der ehemalige amerikanische Botschafter in Israel, Dan Shapiro.
אם נגיע למצב שתקיפות ישראליות בלבנון,
Sollte es zu einer Situation kommen, in der die israelischen Angriffe im Libanon den Waffenstillstand mit dem Iran im aktuellen Krieg gefährden, gehe ich davon aus, dass Trump Netanyahu auffordern wird, damit aufzuhören und dass Netanyahu dem nachkommen wird.
Israel hat den Libanon mit heftigen Angriffen überzogen. Wird das so weitergehen oder hat es bald ein Ende, um die fragilen Verabredungen mit dem Iran nicht zu gefährden?
Gibt es überhaupt Verabredungen mit dem Iran? Die Straße von Hormuz scheint weiter geschlossen zu sein.
Donald Trump ist wütend auf die NATO und Generalsekretär Rutte versucht sich wieder einmal im Spagat zwischen Präsidentenbeschwichtigung und Interessensvertretung der Mitglieder.
Schule abgeschlossen und jetzt 4 Monate reisen. Geht das für junge Männer nur noch mit erteilter Erlaubnis der Bundeswehr?
Hallo, wir sind Christoph Tietz
und Constanze Semidey aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 9. April um 16 Uhr mit den wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Schön, dass ihr dabei seid. Tja, Waffenruhe oder auch nicht. Christoph, wo stehen wir denn jetzt heute Nachmittag?
Wirklich schwer zu sagen. Die USA sagen, die Waffenruhe existiert. Und die Straße von Hormuz werde offen und sicher sein. Das hat US-Präsident Trump beim Zubettgehen noch schnell bei Truth Social versprochen.
Aber?
Aber die Schiffstracker sowie alle Experten und der Iran sagen etwas anderes. Dazu aber später mehr. Und was Bombardements angeht, aktuell greifen sich Iran und Israel nicht direkt an. Und auch zwischen den USA und Iran sowie den Verbündeten der Amerikaner in der Region schweigen die Waffen. Ganz anders sieht es bei Israels Krieg mit dem Libanon aus.
Der sollte ja eigentlich auch Teil der Waffenruhe sein, oder?
Naja, der Iran, der sieht das ganz klar so. Und auch Pakistan, das ja die Waffenruhe vermittelt hat, nannte den Libanon. Die USA und Israel, die sehen es anders. Im Libanon, auch in der Hauptstadt Beirut, hat es auch heute wieder eine israelische Angriffswelle gegeben. Und die Hisbollah, also die schiitische und vom Iran kontrollierte Terrormiliz im Libanon, hatte gestern ja erst einmal erklärt, wir schießen der Waffenruhe entsprechend keine Raketen mehr auf Israel ab. Aber auch da gab es heute eine Kehrtwende. Die Hisbollah sagt jetzt, es gehe weiter mit dem Raketenkrieg und entsprechend haben in Nordisrael heute auch wieder die Sirenen geheult.
Die schwersten Attacken auf den Libanon seit Kriegsbeginn haben wir ja gestern gemeldet, nach Beginn der Waffenruhe wohlgemerkt, ja, mit katastrophalen Auswirkungen, oder?
Ja, mindestens 200 Tote an einem Nachmittag und mehr als 1000 Verletzte bei über 100 Angriffen in kurzer Zeit im Südlibanon und auch extrem schwer in der Hauptstadt des Libanon in Beirut. Und echt beklemmend war, was da der BBC-Korrespondent im Anschluss erzählt hat.
One building has completely collapsed and the cars on this street are all entirely burned out. The air is still smoky and I can smell wood burning. I'm just walking through the rubble and at my feet I can see the belongings of people who lived in this building. There are pictures here of a family, stray pieces of clothing. One piece of paper even looks like math homework that has been left behind. This is just one of the dozens of locations hit by Israel in Lebanon this afternoon. Given the scale of this widespread attack, it could take days for us to know the real numbers.
Hugo Bacega für die BBC haben wir da gehört, der hier neben einem komplett zerstörten Wohnhaus entlang gelaufen ist. Er beschreibt etliche völlig ausgebrannte Autos und in den Trümmerbergen eines mehrstöckigen Wohnhauses Familienfotos, Kleidung und Mathehausaufgaben. Die dutzenden Angriffe, das sagt der BBC-Korrespondent so, hätten so eine hohe Intensität gehabt und hätten so viel zerstört, dass es noch länger dauern wird, bis alle Toten aus den Trümmern geborgen sind.
Wie erklärt Israel denn das Ganze?
Wie gesagt, Israel gibt an, die Terrorgruppe Hisbollah war und ist das Ziel. Und dass die, Zitat von Regierungschef Netanyahu, Scharmützel im Libanon nicht zu dem Waffenruheabkommen dazugehören.
Wie sind denn die Reaktionen außerhalb von Israel?
Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam hat heute einen Tag der Trauer ausgerufen. Und eine Reaktion mal stellvertretend, denn Kritik kam aus vielen Ländern. Die EU-Außenbeauftragte Kallas, die hat bei X geschrieben, die israelischen Aktionen belasten den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran schwer. Und die Waffenruhe mit dem Iran solle auf den Libanon ausgeweitet werden. Der iranischstämmige deutsche Grünen-Abgeordnete Omid Nuripur hat Folgendes dazu gesagt.
Ist natürlich auch die Frage, ob wir nicht helfen können, damit die Situation in Libanon nicht komplett aus dem Ruder gerät, was gerade der Fall ist, mit dramatischen Folgen im Übrigen auch in Europa. Das ist unsere unmittelbare Nachbarschaft. Dass wir dazu was sagen, dass wir vielleicht als Europäer auch zusammenkommen und darüber reden, was wir tun können, dass es sowas wie eine Initiative gibt zur Stabilisierung des Libanons und auch Gespräche gibt mit der israelischen Seite, ob das jetzt tatsächlich zur Sicherheit in der Region und auch des Staates Israel beiträgt, was dort passiert. Aber richtig ist, dass die Iraner ihre Schützlinge, die Hisbollah, ihre engsten Verbündeten versuchen zu schützen. Und richtig ist auch, dass diese Hisbollah eine Bedrohung bleibt für Israel. Aber richtig ist auch, dass die Welt jetzt eine Atempause braucht, damit wir eine ernsthafte Möglichkeit haben auf Frieden im gesamten Nahen Osten.
Was kommen aus dem Iran selbst für Reaktionen?
Beunruhigende, muss man sagen, wenn man auf die Waffenruhe Hoffnung setzt. Parlamentspräsident Ghalibaf, aktuell einer der mächtigsten Köpfe im Iran, hat erklärt, Verstöße gegen die Waffenruhe zögen und das in Großbuchstaben starke Reaktionen nach sich. Und Irans Präsident Pezeshkian schreibt auf X, Irans Hände bleiben, Zitat, am Abzug und der Iran werde die libanesischen Brüder und Schwestern niemals alleine lassen.
Morgen und übermorgen soll ja in Pakistan verhandelt werden zwischen dem iranischen Außenminister und keinem geringeren als US-Vizepräsident J.D. Vance. Kann das was werden bei dem Störfeuer aus Israel?
Gute Frage. Dazu hat sich auch der iranische Präsident gemeldet. Die Verhandlungen morgen, sagte er, würden durch diese Angriffe auf den Libanon sinnlos. Und Israel denkt eher nicht ans Aufhören. Gerade erst kurz vor unserer Aufzeichnung hier haben sie Evakuierungsanweisungen für den Süden von Beirut herausgegeben. Und das heißt in aller Regel dann, es fallen wieder israelische Bomben.
Lass uns jetzt mal in eine andere Richtung schauen, aber wir bleiben im selben Konflikt eigentlich. Constanze, du hast da recherchiert. Gestern war ja NATO-Generalsekretär Rutte in Washington. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hat Rutte gesagt, lieber Donald, ich gratuliere dir und danke dir für dein entschlossenes Handeln im Iran, das wirklich außergewöhnlich war und das sich sonst niemand getraut hat zu tun.
Ja, das Zitat ist aus dem Sommer 2025 und es ist irgendwie schlecht gealtert.
Und jetzt war er wieder bei ihm. Und was hat er denn da bewirkt? Ich habe so am Rande mitbekommen, dass Trump wegen der NATO mal wieder ausgerastet sein soll.
Donald Epic Fury Trump. Nein, also ja, es war wohl so. Er hat sich nochmal beklagt, die NATO sei nicht da gewesen, als er sie brauchte. Und Medien berichten auch, er macht jetzt mehr Druck, vor allem auf die Europäer, denen er droht, dass die US-Truppen dort abgezogen werden aus ihren Ländern, wenn es nicht bald militärische Unterstützung gibt im Persischen Golf.
Naja, deren Haltung ist ja, dass die Straße von Hormus nicht zu wäre, wenn Trump diesen Krieg nicht begonnen hätte. Da ist ja auch was dran.
Also ich glaube, mit Logik zu argumentieren, bringt einen nicht wirklich weiter in der Frage. Es geht, glaube ich, auch oft darum, zu beschwichtigen oder sowas in der Art. Und das hat Rutte als NATO-Chef vielleicht auch versucht in Washington, auch wenn es bei uns vielleicht auch ein unangenehmes Gefühl hinterlässt, wie er da immer auftritt. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Helga Schmidt, die beschreibt es so. Rutte habe gesagt, es sei ein sehr offenes Gespräch gewesen. Und sehr offen bedeutet in solchen Fällen, es gab heftige Kritik. Wir hören mal in Ihren Bericht rein.
Clearly, this was a very frank, a very open discussion, but also discussion between two good friends.
Immerhin den Hinweis, dass er ja mit Donald Trump gut befreundet ist, konnte Mark Rutte sich im Interview mit CNN nicht verkneifen. Es sind eher die alliierten Partner, die Mitgliedsländer der NATO, die den Zorn des amerikanischen Präsidenten erregt haben.
Well, let me be absolutely clear. He is clearly disappointed with many NATO allies. And I can see his point.
Trump sei enttäuscht und das könne er auch verstehen. Dann gab NATO-Generalsekretär Rutte im amerikanischen Fernsehen eine Einschätzung ab, die nicht in allen europäischen Hauptstädten gut angekommen sein dürfte. Es ging um die Frage, ob denn die Mehrheit in der NATO Amerikas Krieg gegen den Iran für illegal hält. Rutte verneinte das.
No, No, because NATO has always taken the position that degrading these capabilities of nuclear and the ballistic missiles is crucial, and that Iran can never get its hands on those two capabilities. There is widespread support.
Rutte erinnerte zwar daran, dass in der NATO immer die Position vertreten wurde, dass Atomwaffen nicht in die Hände des Mullah-Regimes im Iran geraten dürfen. Was Rutte aber nicht erwähnte, mehrere NATO-Länder haben den Iran-Krieg als eindeutig völkerrechtswidrig verurteilt, darunter Spanien und Frankreich. Und viele andere haben aus ihrer Kritik kein Geheimnis gemacht, und das mit dem Verbot von Überflugrechten für amerikanische Kampfflugzeuge auch offen demonstriert.
Ja, das könnte noch schwierig werden, ne? Wie ist denn da die deutsche Position?
Also im Moment wird das von den Regierungsparteien Union und SPD nicht in Frage gestellt, dass die Stützpunkte in Deutschland genutzt werden können. Aber in der Opposition, da gibt es sehr deutliche Worte. Der Fraktionschef der Linken, Sören Pellmann, den haben die Kollegen von NTV interviewt und der hat sich dort ziemlich klar geäußert.
Wenn man sich über einschlägige Flugradarseiten den Verlauf anschaut, der Flugzeuge, die US-amerikanischer Bauart und Zulassung sind, die von Ramstein und anderen Airbases in Deutschland gestartet sind, direkt in den Iran geflogen sind, ist Deutschland de facto im Krieg beteiligt, indem Infrastruktur aus unserem Land genutzt wird. Und von daher ist die Forderung von Ines Schwertner, die Airbases zu schließen und auch die anderen US-amerikanischen Stützpunkte zu schließen, eine genau richtige. Und bis dahin wäre ein erster Schritt, so wie das Spanien getan hat, die Überflugrechte für militärische Flüge über Deutschland zu vertagen.
Die AfD hat das ja auch gefordert, oder?
Parteichef Tino Chrupalla, der ging sogar letztens so weit, den Abzug aller US-Truppen zu fordern, also aus Deutschland den Abzug. Und das kam möglicherweise im Osten, also in Ostdeutschland, gut an. Aber nicht so gut kam das bei seiner westlichen Parteikollegin an, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Storch, die das absolut indiskutabel fand.
Naja, zumindest in Teilen der AfD tritt Trump mit seinen Drohungen zum Truppenabzug also offene Türen ein. Gut, kommen wir nochmal zur Straße von Hormus. Wie steht es denn dabei um die Frage, ob und wie die Durchfahrt dort gesichert werden soll?
Also wenn es rein um die Absicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus geht, da verweigern sich die NATO-Mitglieder gar nicht. Aber sie machen eine Unterstützung davon abhängig, dass eine Waffenruhe auch wirklich hält. Also Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der britische Premier Starmer und auch andere, die haben gerade nochmal erklärt, dass sie durchaus bereit sind, einen Beitrag zu leisten, um den Schiffsverkehr abzusichern.
Soll das denn als gemeinsames NATO-Projekt passieren oder?
Ja, das ist wiederum nicht so richtig klar. Einige NATO-Mitglieder haben sich wohl dafür ausgesprochen, eine NATO-Mission daraus zu machen, die Straße von Hormus dann militärisch abzusichern, und andere sind aber skeptisch. Aber Konsens ist, alles überhaupt nur dann, wenn die Waffenruhe hält.
Und das ist ja irgendwie völlig unklar derzeit.
Und auch da ist übrigens die Linke, um nochmal drauf zurückzukommen, total klar. Nochmal Zitat Sören Pellmann.
Wir als Linke sind der festen Überzeugung, dass genau das weder ein guter Weg ist, noch zur Deeskalation beiträgt, sondern mehr zur Eskalation. Deswegen sollte sich Deutschland insbesondere an einer militärischen Sicherung der Straße von Hormus nicht beteiligen.
Also wir fassen zusammen, die Waffenruhe steht auf tönernen Füßen und die Straße von Hormus ist weiter zu oder wieder zu. Der Iran hat offenbar ein immenses Druckmittel mit dieser Meerenge. Wie kommt denn die Welt da wieder raus?
Ja, so richtig niemand scheint dafür so richtig eine Lösung zu haben. Mir kommt es manchmal vor wie beim Mühlespiel. Also jeder Schritt, der sich gegen die Interessen des Iran richtet, zack, Stein rein, Zwickmühle, Straße von Hormus, zu. Ich habe vorhin ein Interview gehört, die Kollegen von Tagesschau 24, die haben mit einem Politologen, mit einem Politikwissenschaftler von der Uni Bonn gesprochen, Moritz Brake, der ist Experte für maritime Sicherheit. Und der wurde das auch gefragt, wie eine Lösung aussehen könnte. Und er sagt mehr oder weniger, es muss alles größer und komplexer gedacht werden, denn letztlich geht es um eine Existenzfrage der zivilen Schifffahrt.
Was bedeutet das denn?
Für ihn bedeutet das, dass so wie der Iran zuletzt agiert hat, bleibt das Land eine Gefahr für die Schiffe in der Straße von Hormus. Der Iran kann offenbar auch als geschwächter Akteur immer wieder angreifen. Und das im Alleingang kann aus seiner Sicht, also aus Moritz Brakes Sicht, die zivile Schifffahrt gar nicht leisten. Dafür sind die Handelsschiffe weder in der Lage und sie sind auch nicht versichert. Das ganze System zivile Schifffahrt funktioniere so nicht.
Aber was kann man denn dann tun? Ich meine, das Ganze über eine Maut regeln, wie der Iran es ja auch mal gesagt hat?
Naja, das beseitigt im Grunde die Angreifbarkeit der durchfahrenden Schiffe auch nicht. Und für Brake spielt so eine Maut immer dem Regime im Iran in die Hände. Er sagt, man füttert das Monster. Wir wollen mal hören, was er dazu zu sagen hat im Einzelnen.
Ich kann Tanker durch die Straße von Hormuz fahren lassen, aber ich kann sie dort nicht als kommerzielle Akteure durchfahren lassen. Denn dazu brauche ich Friedensbedingungen, dazu brauche ich eine gute Sicherheit, dass mich niemand beschießt. Die kann man aber nicht absehbar bereitstellen, solange der Iran als Regime weiterhin so funktioniert. Und dann müssten hier richtig formale, unter staatlicher Verantwortung oder Führung einer Marine durchgeführte Konvois stattfinden. Das müssen nicht die Europäer tun. Die Europäer können dabei helfen. Aber die Staaten in der Region hätten genauso auch seerechtlich, völkerrechtlich die Möglichkeit, Handelsschiffe unter ihre Flagge zu nehmen und dann staatlich anzuleiten, dort durchzuführen und sie dann nach besten Möglichkeiten zu schützen, aber eben in Kauf zu nehmen, weil es um existenzielle Versorgung geht, dass dabei auch Schiffe, ja, zu Schaden kommen. Aber der entscheidende Punkt ist hier, der Angriff auf solche Handelsschiffe, die Blockade, die faktische Seeblockade, die hier stattfindet, ist bereits ein Akt des Krieges. Wenn wir also in diese Richtung gehen, dann sehen wir, dass der Iran längst in eine Richtung eskaliert, auch durch direkte Angriffe auf seine Nachbarstaaten, die diese zu Kriegsparteien macht. Interessant ist ja auch, dass dort eine bisher massive Reaktion gegen den Iran ausbleibt. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der wirklich Schlüssel und das große Risiko, aber vielleicht auch die große Chance, die sich hier ergibt. Wie lässt sich die Region zukunftsmäßig gestalten? Eine Kapitulation vor den Forderungen des Regimes kann es aus meiner Sicht nicht sein.
Ja, also wie du sagst, größer denken und vor allem die Golfstaaten viel aktiver einbeziehen. Einbeziehen, Stichwort, da komme ich noch auf ein ganz anderes Thema, das in den letzten Tagen viel besprochen wurde. Dürfen junge Männer in Deutschland noch länger als 3 Monate das Land verlassen, ohne eine Erlaubnis der Bundeswehr?
Und ich habe gestern solche jungen Männer und auch Frauen getroffen. Ich hatte einen Termin in einer 11. Klasse und ja, das beschäftigt die sehr.
Wie ist denn da der Stand? Das ging ja hin und her die letzten Tage.
Also gestern hat Verteidigungsminister Boris Pistorius nochmal was dazu gesagt. Und der muss es letztlich schließlich wissen. Ob 17 oder 45 Jahre oder dazwischen, alle dürfen selbstverständlich verreisen und brauchen derzeit dafür auch keine Genehmigung, sagt er.
Aber die Regelung gibt's doch, oder nicht?
Also im Wehrdienstgesetz ist grundsätzlich eine Meldepflicht angelegt für lange Auslandsreisen wehrfähiger Männer. Aber Pistorius hat versprochen, noch in dieser Woche soll es eine Verwaltungsvorschrift geben, die dann klarstellt, dass die Genehmigung als erteilt gelte, solange der Wehrdienst freiwillig sei. Und unser Rechtsexperte Frank Bräutigam, der hat dazu mal seine Einschätzung gegeben.
Wenn man für eine längere Auslandsreise eine staatliche Genehmigung einholen muss, dann greift das tief in die Grundrechte junger Menschen ein. Denn aus der allgemeinen Handlungsfreiheit, also aus dem Grundgesetz, folgt für jeden Bürger das Recht, selbst zu entscheiden, ob und wie lange man sich im Ausland aufhält. Das muss man sich im Prinzip nicht vom Staat genehmigen lassen. Natürlich ist es möglich, dass der Staat Grundrechte auch mal einschränkt. Aber dafür braucht er immer einen guten Grund. Und genau das ist das Problem im konkreten Fall. Denn der Zweck dieser Genehmigung ist laut Gesetzesbegründung, dass man Wehrpflichtige bei einer geltenden Wehrpflicht erreichen kann und weiß, wie sie verfügbar sind. Aktuell gilt aber gar keine Wehrpflicht. Die Genehmigung kann ihren Zweck also nicht erfüllen. Und daher steht die aktuelle Regelung aus meiner Sicht verfassungsrechtlich auf wackeligen Füßen. Die Ausnahmen und Erleichterungen, die das Verteidigungsministerium jetzt angekündigt hat, sind daher aus meiner Sicht kein nettes Entgegenkommen, sondern seine rechtliche Pflicht. Am besten wäre es sogar, im Wehrpflichtgesetz selbst für Klarheit zu sorgen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio waren heute Constanze Simidey und Christoph Tietz aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss
und danke fürs Zuhören.